Sie hören eine Sendung von DRS2.
Zuerst zum Protokoll. Es ist Protokoll vom 8.
Was für mich aussieht wie eine Teamsitzung, ist in Wirklichkeit eine Art Parlament. Vertreten sind da nicht nur die Abgeordneten der verschiedenen Bereiche, Ausbildnerinnen, Sozialpädagogen, Therapeutinnen. Vertreten sind da auch die Bewohner, jeweils 4 junge Männer, die mitdiskutieren und mitentscheiden, was auf dem Arxhof zu tun ist.
Ich glaube, noch ein paar Ergänzungen habe ich zuerst.
Ja, also die erste Ergänzung ist der Nachtrag für Überwachung vom Arxhof.
Ja.
Rund 40 junge Männer zwischen 17 und 25 Jahren leben auf dem Arxhof. Wiederholungstäter, Schläger, Drogensüchtige, schwierige Fälle allesamt.
Also ich komme ursprünglich aus Bosnien. Also ich und meine Mutter und mein Bruder sind hierher gezogen, weil dort der Krieg ausgebrochen ist. Mein Vater blieb dort und ist dann auch später im Krieg umgekommen. Habe ihn hier Asyl beantragt. Dann habe ich den C-Ausweis bekommen. Dann fingen langsam die Probleme an. Ich hatte mit 12 Jahren hatte ich mit Raubüberfällen angefangen, bewaffnete.
Mit 12 schon?
Ja, wir hatten so wie eine Jugendklicke und ich war eigentlich der Jüngste und die älteren Leute haben mich immer mitgenommen und da musste ich mich beweisen.
Hast du eine Ahnung, warum die Probleme angefangen haben?
Ich bin falsch in Gegend aufgewachsen und das so gelernt, oder? In der Schule schon von klein auf angefangen, Leute zu schlagen und so. Mit 8 Jahren zuerst mal jemanden mit einem Messer gestochen. Ich habe so gelernt, mich so zu wehren und mich so durchzusetzen.
War es dir langweilig oder warum hast du das gemacht?
Ich wollte Nattels, neue Schuhe und Geld, oder? Was ich in meinem Alter nicht hatte und mir auch nicht erarbeiten konnte. Also habe ich es mit den Leuten weggenommen. Und als zweites war es, ja, es gibt ja viele Leute, die mögen Sport wie Fußball, Basketball oder Boxen. Mein Sport war einfach der Straßenkampf.
Die jugendlichen Delinquenten haben aufgrund ihres Erlebens, aber manchmal auch aufgrund von Hirnschädigungen, eine schwierige Jugend gehabt und dadurch entsteht eine brüchige Persönlichkeit. Es sind in der Regel alles ehemalige Bewohner von Jugendheimen und sind dort gescheitert und landen dann am Schluss auf dem Arxhof.
Warum sind die Erfolgschancen auf dem Arxhof trotzdem so gut?
Weil wir eine sehr intensive Behandlung durchführen während dieser 4 Jahre, die wir im Laufe der Jahre immer verbessert haben und jetzt wirklich zu relativ guten Ergebnissen kommen.
Renato Rossi ist der Direktor des Arxhofes. Die Aussicht in seinem Büro ist atemberaubend schön. Soweit das Auge reicht, nichts als Himmel, Felder und Wiesen. Es gibt auf dem ganzen Arxhof keine Gitter an den Fenstern oder Zäune, die eine Flucht verunmöglichen würden.
Renato Rossi, schöne Aussicht, keine Zäune, keine Gitter. Die jungen Männer sind gefährlich, sie fliehen auch immer wieder. Wie geht der Arxhof damit um?
Wir brauchen diese Offenheit, weil wir davon ausgehen, dass ein Arbeitsbündnis wesentlich besser gelingt, wenn man jemanden nicht einschließt. Zudem ist es so, dass auch in Gefängnissen, die nicht geschlossen sind, aber auch in den beiden anderen Maßnahmezentren, gibt es Fluchten. Und im Vergleich zum Arxhof haben zum Beispiel die beiden anderen Maßnahmezentren die gleich hohe Fluchtrate. Es ist nur die Frage des Zeitpunkts. Sie flüchten bei uns früher.
Das heißt, wenn sie noch nicht therapiert sind, also gefährlich sind.
Dieses ganze Konstrukt, das wir sozialtherapeutisches Milieu nennen, das hilft eigentlich, dass sie selbst, wenn sie flüchten, kaum Delikte begehen.
Und warum nicht?
Es scheint ein Tabu wirksam zu sein.
Also man kann nicht sagen, hier ist man frei. Die Gitter sind in einem drin, oder? Man weiß, wenn man weggeht, gibt es nur noch mehr Probleme. Früher oder später kriegen sie dich. Also es sind ziemlich strenge Regeln hier.
Und wie ist das so mit diesen strengen Regeln?
Schwierig, sehr schwierig. Weil draußen ist man ganz anders gewohnt, gar keine Regeln einzuhalten. Nicht zu Hause, nicht auf der Straße, nirgendwo. Und hier sind die Regeln sehr, sehr streng.
Jetzt redest du von einer deliktfreien Zukunft.
Ja.
Machst du das jetzt nur, um hier rauszukommen, oder hast du das wirklich vor?
Ich habe das wirklich vor.
Warum hast du das früher nicht gedacht?
Das weiß ich selber nicht. Ich hatte nie gedacht, dass es so weit überhaupt kommt.
Was?
Erstens hatte ich immer gedacht, die werden mich nie erwischen, ich bin klug genug. Und zweitens, auch wenn sie mich erwischen, dann komme ich 2-3 Monate in Untersuchungshaft und dann komme ich wieder raus. Und jetzt, ich möchte, wenn ich mal rauskomme, keine Delikte mehr machen, weil das hat mein Leben zerstört, vollkommen.
Inwiefern?
Also meine ganze Familie, sie sind alle traurig, oder, dass ich hier oben bin. Wenn meine Mutter hier hochkommt, wenn sie wieder gehen muss, dann hat sie Tränen in den Augen.
Und du liebst deine Mutter?
Natürlich.
Es gibt 5 Kardinalregeln, nicht die das Zusammenleben aller sichern. Die Anwendung von Gewalt und Androhung von Gewalt ist verboten. Es ist verboten, Alkohol und Drogen auf den Axhof zu bringen. Es ist verboten, andere auszugrenzen, zu beleidigen. Des Weiteren ist es natürlich verboten, Delikte zu begehen auf dem Axhof, und es ist verboten zu flüchten. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss damit rechnen, dass er einen Disziplinararrest hat. Der wird im Untersuchungsgefängnis in Basel dann durchgeführt.
Renato Rossi, Sie setzen auf dem Axhof auf das Peer-Prinzip. Das heißt, dass die älteren Jugendlichen, die schon länger dort sind, auf die Jüngeren aufpassen. Wie muss man sich das vorstellen mit dem Aufpassen?
Wenn jemand auf den Axhof eintritt, dann hat er 14 Tage lang einen sogenannten Tutor, der begleitet ihn während 14 Tagen die ganze Zeit und führt ihn so praktisch in die Regeln, in die Usanzen des Axhofs ein. Später dann ist es so, dass man eine Art Führungsrolle bekommt, und diese Vorbilder dann, die sorgen natürlich dafür, dass die anderen Bewohner sich auch an diesen Vorbildern orientieren und sich nach diesen Regeln richten.
Wie muss man sich das vorstellen?
2 Streithähne fangen an, sich gegenseitig zu reizen. Dann passiert ein Reflex, und zwar sehr schnell, in der Regel sogar bevor überhaupt einer gedroht hat, kommen andere Bewohner und nehmen die 2 Streithähne auseinander. Nachher wird dann unmittelbar dieser Konflikt besprochen, gibt es eine Großgruppe abends, und dann wird das nochmal ganz ausführlich auseinandergenommen und so zu einem Lehrstück gemacht, wie sie sich beim nächsten Mal anders, besser, klüger verhalten könnten.
Warum gibt es bei diesen Jugendlichen, die doch ziemlich streitfreudig sind, warum gibt es diesen Reflex, die Jungs auseinanderzunehmen?
Natürlich hat es auch damit zu tun, dass man Großgruppen vermeiden will, man will nicht dauernd in Gruppen sitzen, Konflikte anderer lösen helfen und so weiter. Von daher gibt es schnelle Reaktionen, um möglichst solche Gespräche, solche Foren zu vermeiden.
Es ist sehr schwierig, den Axhof zu erklären. Man kann ihn fast nicht erklären, so wie er ist. Man muss ihn selber erleben.
Versuchen wir zu erklären.
Also man hat verdammt viel Therapie, man muss den ganzen Tag arbeiten, man ist müde. Nach einem Jahr kann man einen Ausgang haben, oder? Wenn dann jemand nur ein Bier draußen trinkt, und das erfahren die da oben meistens, dann gibt es eine Großgruppe. Das heißt, man sitzt in einem großen Raum, alle Bewohner und alle Teamer, Sozialpädagogen sitzen dort, und da wird konfrontiert. Gibt es einen Innenkreis und einen Außenkreis. Außenkreis sitzen alle. Und im Innenkreis sitzt der Betroffene, das jeweilige Pavillon, die Gruppe mit den jungen Erwachsenen und die Teammitglieder und Psychologen. Und da wird konfrontiert. Also wird angeschrien, warum, wieso, schämst du dich nicht und so. Und das geht ziemlich auf die Nerven. Vor allem für den, der da drin sitzt. So üben sie eigentlich auf denjenigen Druck aus, von allen Seiten. Von den Bewohnern und von den Sozialpädagogen und von den Psychologen. Und für die, wo sitzen müssen und nichts gemacht haben, die regen sich auf, sie sind müde, sie haben gearbeitet, dann müssen sie da hoch in den Raum, das erledigen, dann später müssen sie vielleicht in die Einzeltherapie oder in die Gruppentherapie oder ins Meeting, und dann ist man einfach müde. Also man ist hier, eigentlich am Tag ist man hier 15, 16 Stunden am Arbeiten mit den Händen und dann später mit dem Mund.
Also wenn du sagst, du hättest vorhin keine Regeln gehabt draußen oder hast dich an keine gehalten, dann hast du jetzt hier ziemlich viel Arbeit vor dir mit diesen Regeln, ne?
Ja, ich bin jetzt schon 11 Monate hier. Im Eintritt war ich, normalerweise ist man da ja 4 Monate. Ich war aber 11 Monate dort, weil ich immer auf die Flucht gewesen bin, mich nicht gut verhalten habe. Also dort war eigentlich das Chaos bei mir. Aber jetzt, seit zwei Wochen bin ich jetzt im Pegasus, im Stammpavillon, und dort läuft ziemlich gut. Also überhaupt keine Probleme bis jetzt. Ich mache mein Zeugs alles gut.
Freust du dich, wenn du etwas gut machst?
Wie soll ich sagen, freuen? Ich muss es machen, oder?
Also wenn ich jetzt dein Gesicht anschaue, du lachst jetzt zum ersten Mal.
Ja, ich freue mich schon, oder? Das habe ich früher nicht geschafft, mein Zeugs gut zu machen. Jetzt schaffe ich es auf einmal.
Gut. Merci. Gibt es noch Ergänzungen? Keine, kommen wir zum Kronos.
Ja. Wir haben eine schwierige Woche hinter uns. Die Gruppe ist, hat über längere Zeit verschlafen. Die Verbindlichkeit hat nicht mehr funktioniert. Die Gruppe ging am 11 Uhr Nacht und dort ist die Ernsthaftigkeit komplett gefehlt. Am Mittwoch sind wir dann richtig eingefahren, aber so geht es nicht weiter. Wir haben eine Stunde früher eine Nachtruhe eingeführt. Die Ausgänge haben gestrichen und eine Putzaktion. Mhm. Dann hat niemand mehr verschlafen. Samstag haben sie eine super Putzaktion angelegt, also das Haus strahlt, wirklich ein Kompliment. Die haben also richtig motiviert und engagiert geputzt.
Esther Hofer arbeitet seit 10 Jahren als Sozialpädagogin auf dem Axhof. Sie leitet den Stammpavillon Kronos, eine Art Wohngemeinschaft bestehend aus 8 bis 10 jungen Männern.
Frühstück ist 6:45 Uhr. Und da müssen Sie Punkt 6:45 Uhr beim Frühstück sein. Eine Minute danach nennen wir verschlafen.
Es gibt das für Sanktionen?
Ja, Sanktionen. Wir nennen es Konsequenzen. Und Sie müssen dann den Obenstock putzen. Gekocht wird hier, dass Sie nur 1 Stunde Mittagszeit haben, hat einer Hausdienst, der holt die Kochbox in der Küche, wird dann geschöpft und die essen hier. Am Abend ist derselbe, der am Mittag aufgedeckt hat und die Kochkiste geholt hat, der muss kochen. Am Sonntag muss einer den Menüplan schreiben für eine ganze Woche. Und pro Tag haben die Jungs 5 Franken zu gut. Eine ganze Woche, das gibt einen gewissen Betrag. Und für dieses Geld kann er eine Liste ausfüllen und am Dienstag wird das gebracht auf den Hof.
Allfälliger Widerstand beim Kochen ist zwecklos. Der Gruppendruck zwingt den Koch, sich Mühe zu geben.
Weil die Leute, die wollen gut essen, die haben Hunger, wenn sie am Abend zurückkommen. Und die wollen wirklich, dass gut gekocht wird. Und also die Gruppe wird dann unzufrieden. Und dann machen wir eine Konfliktgruppe. Und da wird das angesprochen. Und der kann nicht lange so kochen, das geht nicht.
Druck aus der Gruppe. Mit dem wird auf dem Maxhof gezielt gearbeitet. Weil die gegenseitige Beeinflussung der jungen Männer die nachhaltigste ist. Im Schlechten wie im Guten.
Hier ist der Fernsehraum. Das ist. Hier können Sie Fernsehen schauen. 2 Filme pro Woche, 2 Serien und die Tagesschau.
Im Halbkreis vor dem Fernseher stehen 10 Sessel. In der Mitte 2 mit Fußstützen und Armlehne. Links und rechts davon die anderen Sessel. Ohne Fußstütze und ohne Armlehne.
Die Ältesten, also die am längsten im Pavillon sind, die dürfen in der Mitte sitzen und die Beine hochlangen. Und für die anderen ist das Tabu, die müssen hier am Rand sitzen. Und die Neuesten, die kommen, die sitzen hier, aber die haben die schlechtesten Plätze und dann rutschen die allmählich in die Mitte. So. Und das wird von allen eingehalten. Wenn sie alleine Fernsehen schauen, die sitzen tatsächlich hier draußen, die Jüngsten. Also ich staune manchmal, dass die nicht einfach, wenn niemand da ist, darüber sitzen und dann hier von hier schauen. Also das ist die Hierarchie von den Jungs und die wird eingehalten. So. Das wollen sie. Sie ziehen das wirklich durch. Weil es ist schon so, die Älteren haben mehr Verantwortung. Oft, wenn ein Jüngerer kommt und Krise hat und nicht mehr mag, und das kann auch sein, dass sie in der Nacht wirklich mit jemandem reden und motivieren, nicht wegzulaufen. Und ich denke, da dürfen sie auch was, dürfen sie da auch was anderes einfach, dass sie mehr etwas bekommen. So. Das soll auch so ein Ausgleich sein. So. Was wir nicht wollen, dass sie Machtmissbrauch machen. Also das ist auch so ein Thema, das immer wieder kommt, dass sie halt unterdrückt wird, nach unten so getreten wird. Und das wird dann konfrontiert von uns. Das zu erklären, was ist Macht und was ist Machtmissbrauch, das ist sehr oft sehr schwierig, oder? Dass sie das verstehen.
Die Nachricht von Lucy hat alle Bewohner sehr schockiert. Sie hätten das ihm nie zugetraut, ihrem ehemaligen Kollegen. Und natürlich kommt sofort dann die Befürchtung, was bedeutet das für uns? Welche Nachteile haben wir da zu vergegenwärtigen? Jemand, der in der Küche arbeitet, hat mir gesagt, ja, wenn ich jetzt draußen mich um eine Stelle bewerbe, dann werde ich wahrscheinlich keine Stelle kriegen, weil alle denken, ich sei so wie er. Das sind die ganz großen Ängste jetzt.
Wie hat sich das im Alltag ausgewirkt auf dem Maxhof?
Es ist eine große Stille und Lähmung eingetreten. Und glaube, jeder versucht für sich selbst das Ganze einzuordnen und zu sehen, was das für ihn persönlich bedeutet.
Und was heißt das für Sie jetzt als Direktor vom Maxhof?
Als Direktor ist das natürlich eine sehr schwierige Sache, das ist das, was eigentlich man immer befürchtet, dass es einmal eintreten könnte, das ist jetzt passiert. Und es zeigt auf, dass man sich nie in Sicherheit wiegen kann, weil so ein Fall immer passieren kann. Das Handeln von Menschen ist nicht voraussehbar.
Also sind diese Ängste der jungen Männer doch ziemlich berechtigt, weil wenn sie jetzt rauskommen, dann wird man natürlich denken, vielleicht ist das auch so einer, der hat sich nicht im Griff.
Ja, das könnte sein, ja.
Ich habe 15 Mal oder so.
15 Mal
pro Woche? Insgesamt oder in der Woche?
In der Woche.
15 Mal in der Woche, ja.
Ja, weißt du nicht, ab und zu jetzt angeschissen, ab und zu kein Geld gehabt, was machen wir? Roller genommen, Taschen, Brecheisen. Die, die wir haben einbrechen, sind wir einbrochen.
Eine Gruppensitzung mit jeweils einer Hauptperson im Zentrum. Diesmal ein relativ frisch auf den Haagshof eingetretener junger Mann, der sich an diesem Nachmittag mit seiner Geschichte auseinandersetzen muss. Und zwar vor versammelter Mannschaft, das heißt vor anderen jungen Männern, die eine ähnliche kriminelle Karriere hinter sich haben, im Prozess aber schon ein bisschen weiter sind und deshalb auch die Strategien kennen und durchschauen, mit denen die Neuankömmlinge sich zu schützen versuchen. In dieser Sitzung ging es zuerst einmal darum, dass der junge Mann überhaupt ein Bewusstsein entwickelt für seine Delinquenz. Was hat er alles getan? Und wann war er Täter, wann Opfer?
Ja, und dann bin ich umgekommen. Ja.
Also da hat die Polizei dich verwünscht?
Ja, und dann bin ich 2 Wochen drin und dann, ja, und für mich war es Paradies dort.
Fernsehen?
Ja. Drogen gehabt, zu kiffen, Alkohol, alles habe ich gehabt, ja.
Die Untersuchungshaft, ein Paradies. Drogen, Fernsehen, viel Zeit und keinerlei Druck, sich mit seinem Delikt oder mit sich selber zu beschäftigen. Knastkultur eben. Und genau diese Knastkultur will man nicht auf dem Maxhof, erklärt Peter Ostermeier, Jurist, Psychologe und therapeutischer Leiter auf dem Maxhof.
Eine Knastkultur ist oft eine ungute Form der falschen Anpassung. Wer der Schlauere ist, wer der Schnellere ist, der stärker ist, der gewinnt. Wer ehrlich ist, wer offen seine Meinung sagt und auch respektierend gegenüber anderen ist, der kommt sowieso unter die Räder. Also müssen wir alle so kriminell bleiben, damit wir unsere eigenen Vorteile wahren. Das ist Knastkultur.
Hält das einer hier 4 Jahre durch, eine Show abzuziehen?
Nein, kann er nicht. Er wird auffallen, er wird angesprochen werden von den anderen älteren Bewohnern, er wird aufgefordert werden, seine Schablone oder seine Maske abzuziehen, seine falsche Anpassung aufzugeben und aufzudecken, um was es eigentlich ihm geht und was eigentlich er gemacht hat. Aber früher oder später werden diese unguten Formen, diese falschen Formen der Anpassung angesprochen und auch aufgedeckt und dann auch vom Bewohner selber fallen gelassen.
Einer der älteren Bewohner hat den Antrag gestellt auf ein freies Wochenende. Um überhaupt einen solchen Antrag stellen zu dürfen, musste der junge Mann schon zahlreiche Hürden meistern. Das Aachshof-Parlament nun entscheidet, ob ja oder nein, und der junge Mann muss sich anhören, was seine Kollegen, seine Therapeuten, seine Sozialpädagogin, sein Lehrmeister und die Fachkommission zu sagen haben.
Deine Themen waren Sucht. Du bist lang im Gefängnis gewesen. Bist du dich entschieden hast, da oben, das ist etwas anderes. Und du machst da oben mit. Und da oben ist keine Nasskultur, sondern etwas ganz anderes. Du gehst um Ehrlichkeit, du gehst um Verbindlichkeit und nicht um Ablinken und um Manipulieren. Er hat eine Weile gebraucht. Und dann ist die Bande gekommen. Und dann hast du eingehängt. Ich denke, auch du bist auf dem Hof ein Ältester, der immer wieder angefragt worden ist, für Konflikte schlichten, Lösungen finden, klären. Bei dir ist das grosse Thema draussen. Du hast deine Sucht. Das Zweite ist, du hast keinen Mensch draus in der Schweiz. Also du bist Mausbein allein. Das dritte Thema ist, wie lernst du Leute kennen? Und das ist alles Neuland, denke ich, für dich, das jetzt ansteht.
Also ich bin in Albanien geboren. Meine Familie lebt in Deutschland. Bin dort delinquent gewesen.
Du bist im Jugendgefängnis gewesen mit 15?
Ja.
Wie lange?
Ja, 5 Jahre.
Und wie war das?
Ja, also, mit 15 ist das schon ein bisschen so, man erschreckt, oder? Ein bisschen. So in so ein Jugendgefängnis in Deutschland sind die Leute bis 21 bzw. bis 24 Jahre alt, oder?
Ja, es ist nichts Sinnvolles. Es ist etwas Dreckiges, um die Wahrheit zu sagen. Also, ich habe zwar einen großen Fehler gemacht gehabt, oder? Kann man gar nicht schön reden irgendwie, kann man auch nicht gut irgendwie ausreden oder so, aber für einen 15-Jährigen im Gefängnis, also für mich damals, ist das schon happy gewesen, oder? Das wird ja verherrlicht, oder? Kriminalität im Gefängnis. Man lernt ja noch mehr dazu, oder? Man wird ja viel schlimmer als am Anfang. Das ist normal so dort. Der Jüngste zu sein ist nicht so angenehm, aber in der Zeit hat mich das auch gar nicht gestört, der Jüngste zu sein, weil ich orientiere mich nach Leuten, die Macht haben. Und das war auch im Gefängnis so. Ich war noch fasziniert von dem Scheiß. Also ich habe das noch schön gefunden, irgendwie so kriminell, krass und so, wie die Jugendliche, Hip-Hop und so Zeugs. Ich war damals auf ein ganz anderes Level, oder?
Es ist ja nicht nur schön hier, oder?
Nein, es ist nicht nur schön. Am Anfang habe ich noch gedacht, ja, also ich habe einiges durchgemacht schon, oder? Wie schon erzählt jetzt. Und habe gedacht, so schlimm kann es ja nicht sein, oder? Ich sehe da nicht mal Gitter, habe ich gedacht, oder? Also, ich habe mich da ziemlich getäuscht. Es ist, um die Wahrheit zu sagen, härter als im Gefängnis, viel schlimmer.
Schlimmer oder härter?
Härter für sich selber, das auszuhalten, oder? Es ist nicht wie im Gefängnis, dass man irgendwie so sich beweisen muss oder irgendwie stark sein muss gegenüber anderen Mitgefangenen oder so, sondern hier muss man stark sein gegenüber sich selbst. Die Werte, die man vorher gehabt hat, die hat man dann plötzlich nicht mehr. Gefängnis gilt ja so, niemanden verraten, oder? Ist tabu und so, absolut und kriminell und Ehre und Stolz und so, oder? Ja, dann merkt man plötzlich, man ist ganz falsch mit dem Scheiß, wenn man da oben kommt. Das, was ich gelernt habe, kann, also Schlechtes, oder, vom Gefängnis und so, das hilft mir hier gar nicht weiter. Ich kann das hier auch gar nicht gebrauchen. Da muss man sich ein Stück weit selber aufgeben.
Wie ist es eigentlich, wenn man am Anfang hierher kommt, da hat man wahrscheinlich eine ziemliche Wut, denke ich mir.
Da stößt man überall nur an Grenzen, ja. Es gibt schon im Gespräch, oder? Im Gespräch wird schon gesagt, dass Gewalt hier verboten ist und bei Gewalt fliegt man eigentlich aus der Maßnahme, oder? Man läuft lieber davon, wenn man es nicht aushält, bevor man jemanden eine reindrückt. Da wird schon auf das Kleinste geschaut. Und wieso laufst du so und was meinst du so? So Gasseverhalten wird hier nicht. Also sie haben selber einen Einblick gehabt, oder die Leute machen nicht unbedingt den Eindruck, ob sie kriminell wären, oder? Nicht alle. Ja, man ist zuerst mal wütend, oder? Wenn man merkt, irgendwie, das geht nicht so, oder? Und dann, wenn man nicht mal gegen die Wut was machen kann, also wenn man nichts zerstören kann, nichts kaputt machen kann, nichts angreifen kann, so recht, oder? Dann kippt die Wut in Traurigkeit. Dann geht man ein bisschen mehr in sich inne, als irgendwie auf andere Leute fixieren, oder?
Bevor er entlassen wird, muss er eine Stelle haben oder vielleicht noch in der Lehre sein und dann einen Lehrvertrag, um seine Lehre abzuschließen. Er muss bestimmt eine Wohnung haben. Das sind die Bedingungen, damit er überhaupt austreten kann. Und dann beginnt die schwierige Phase der Erprobung. Hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert, ist die Frage. Das erste Jahr, das zeigt sich statistisch, ist das schwierigste Jahr. 80% aller Rückfälle in etwa passieren in diesem ersten Jahr. Wenn dieses erste Jahr mal überstanden ist, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit des Rückfalls rapide. Das bedeutet, dass er in diesem ersten Jahr sehr genau beobachtet werden muss, dass man genau hinsehen muss, welche Schlingerbewegungen macht er, wie verbindlich ist er mit Abmachungen etc., kann er die Stelle halten, geht es mit der Wohnung, hat er genügend soziale Kontakte oder ist er isoliert? Ich glaube, die meisten Rückfälle passieren, weil jemand ein zu kleines soziales Netz hat und dann langsam aber sicher vereinsamt.
Man könnte ja jetzt hier auch die Frage nach Aufwand und Ertrag stellen, weil diese Delinquenten sind sehr teure Delinquenten. Jetzt kommen sie raus und jetzt braucht man nochmals eine Sonderbehandlung für sie.
Wenn man diese Frage stellt, muss man sich bewusst sein, dass das Leben eines Delinquenten...
Also Delinquenten, die rückfällig werden, meinen Sie jetzt?
Ja. Wenn man das ausrechnet in Franken, dann kommt man auf Zahlen zwischen 3 bis 7 Millionen Franken pro Delinquenten. Man muss natürlich dann sehen, die bezahlen keine Steuern, die beziehen Arbeitslosengeld, die erzeugen Schäden, Personenschäden mit Heilungskosten in der Folge, die zum Teil in die Abertausende von Franken gehen.
Und was kostet ein Bewohner des Axhofes, wenn er jetzt beispielsweise seine Maßnahme korrekt abschließt?
Ein Bewohner, der die ganze Therapie bei uns, die ganze Behandlung durchmacht, der kostet in etwa 350.000 Schweizer Franken. Das ist im Vergleich zu 3 bis 7 Millionen ein Klacks.
Ich bin realistisch mit mir selber, oder? Ich habe große Suchtprobleme und bin schon mal gescheitert, oder? Und muss dann nicht irgendwie denken, ja, jetzt mache ich alles besser, oder? Weil jedes Mal, wenn ich so gedacht habe, ist es ganz anders rausgekommen. Ich freue mich natürlich, ja. Aber vorsichtig freuen, also nicht irgendwie das Gefühl haben, ich kann irgendwas nachholen, weil der Zug ist abgefahren. Den kriege ich nicht mehr.
Und dann was nachholen?
Ja, vieles nachholen. Ich habe so einiges verpasst von meinen Jugendjahren. Oder? So mit Freunden Spaß haben und irgendwie lange draußen bleiben und sonst irgendwie was machen, oder? So ein paar Jugendsünden, wo jeder gemacht hat, oder? Ich habe halt eine gemacht und die war ein bisschen deftiger und...
Also das klingt ja unglaublich vernünftig. Bist du immer so vernünftig?
Wenn ich rede schon, ja. Wenn ich handle nicht. Also nicht immer, besser gesagt.
Ihr lernt hier sehr gut reden, ne?
Ich habe das schon vorher gekonnt.
Ich denke manchmal auch, ihr wisst auch, was ihr sagen müsst.
Ja, wir reden viel zusammen. Also Schlägereien gibt es fast nie, oder? Man kann ja sich irgendwann mal so gut ausdrücken, dass man sich nicht zusammenschlagen muss.
Und hast du dann das Gefühl, draußen gelten die gleichen Regeln wie hier drin?
Nein, natürlich nicht. Also hier lernt man die Regeln zum Zusammenleben. Die müssen ein bisschen strenger sein als die Regeln wie draußen. Draußen kann man einfach weglaufen, oder? Hier muss man sich begegnen, jeden Tag. Und deswegen muss man das verträglicher machen. Draußen kann ich ihn einfach aus dem Weg gehen.
Ist Macht für dich wichtig oder nicht?
Macht. Ich rede schön, oder kann das alles schön verpacken, habe eine gute Meinung von mir und so. Wenn man so ist, oder wie ich bin, dann will man nicht unbedingt irgendwie an der untersten Reihe sein, sondern will man mitreden und man hat eigene Vorstellungen und man findet das auch wichtig, oder, wo man sagt und denkt und man hofft, dass es auch so gemacht und gehört wird, oder, auf jeden Fall, und Macht haben oder so, sondern ich habe eine Meinung von mir und ich vertrete die Meinung gern und ich mache mir auch Gedanken, also ich rede nicht, bevor ich es gedacht habe, auch wenn ich schnell rede.
Gut, auch hier würde ich vorschlagen, wir kommen zur Abstimmung. Wer befürwortet den Übertritt in den Übernachtungsstatus? Ich glaube, hier sind wir einstimmig. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Keine, wenn ich einstimmig. Okay, viel Glück. Dann kommt mir jetzt noch zu den 10 Tagen. Sind es alles 10 Tage?
Nein, Kevin
ist schön.
Ich hoffe, ihr habt.
Sind 2, 7 Tage.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.